Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem Adventsgottesdienst, zu dem Türli, wo wir da aufmachen. Also heute mal eine Überraschung. Wann bist du das letzte Mal gefragt worden, wie geht's dir? Wurde ja oft, oder? Und damit ist gemeint, wie geht's dir in deinem Leben? Auf Italienisch heisst das, come stai. Wie stehst du in deinem Leben? Stehst du mit Beinen bei am Boden? Bist du eher so ein bisschen hin und her gerissen? Bist du in einer Situation, wo du das Gefühl hast, der Boden wird dir so unter den Füßen weggezogen? Das Fundament ist unsicher. Französisch. Come va tu? Wie läuft es bei dir in deinem Leben? Läuft dein Leben rund? Innereckig und holprig? Wie geht es dir heute Morgen am 3. Advent? In den letzten Wochen höre ich oft Stress. Alles muss vor der Weihnachten fertig werden. Wann ist welcher Familienbesuch angesagt? Welches Päckchen muss ich noch irgendwo bestellen? Dieses und jenes läuft noch. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, vor zweieinhalb Wochen sind der Joni, der Jürg, der Kevin und ich, wir sind in Amt im Gewächshaus für 3 Tage gewesen. Das ist etwas, was ich so fix einplane im Kalender. Ein Termin, den ich nicht verschiebe. Eine Zeit, die ich habe, um zu spüren, Philipp, wie geht es mir? Eine Zeit, wo ich zurückschaue, ins letzte Jahr, wie ist es gegangen, mir, meiner Familie, wie geht es uns als Kirche? Eine Zeit, wo ich Gott frage, wo stehen wir? Wie laufen die Sachen? Was läuft rund? Wo holpert es? Zeit zum Fragen, Gott, was ist dran fürs nächste Jahr? Wo müssen Weichen gestellt werden? Welchen Weg sollen wir gehen? Eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen und Gott zu fragen, was ist auf deinem Herz? Für mich, für meine Familie, für meine Kinder. Und Gott hat mir einen Vers aufs Herz gelegt, wo ich in letzter Zeit gemerkt habe, das ist nicht nur persönlich etwas für mich, sondern das will ich mit euch teilen. Ich glaube, es ist eine Botschaft auch für euch. Und es ist ein Punkt, wo ich einfach so aus diesen paar Tagen nehme ich einen Punkt raus. Und das ist ein Vers, den mir Gott aufs Herz gelegt hat. Der steht in der Apostelgeschichte 20, 28. Das heisst, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu Weiden, die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und aus diesen vielen haben wir Gott etwas aufs Herz gelegt. So habt nun Acht auf euch selbst. Die ganze Predigt heute Morgen dreht sich um die paar Worte. Wie nicht den ganzen Text, sondern so habt nun Acht auf euch selbst. Die Situation, in der Paulus drin war, er ist 3 Jahre, ist er in Ephesus gewesen, hat die Kirchen aufgebaut, hat die Menschen begleitet, hat sie gestärkt. Und nach diesen 3 Jahren sagt Gott des Geistes, jetzt ist Zeit zum Weitergehen. Zeit nach Jerusalem gehen. Und der Paulus weiss, die Zeit, die wird schwierig werden. Es wird Zeit sein vom Leid, Zeit sein von der Gefangenschaft. Und so nimmt er die Leiter von diesen Kirchen nochmal zusammen. Und sagt ihnen, ich werde nicht mehr zurückkommen. Ich werde nie mehr auf Besuch kommen. Ihr werdet mich nie mehr sehen. Und ich werde euch nochmal mit etwas auf euren Weg geben. So habt nun Acht auf euch selbst. Er sagt ihnen nicht, schaut, dass ihr jeden Tag missionieren und evangelisieren könnt. Schaut, dass ihr 24 Stunden am Tag beten könnt. Dass ihr ununterbrochen den armen Leuten helft. Er sagt, so habt nun Acht auf euch selbst. Ich möchte euch am Anfang zeigen, was mit dem Begriff so habt nun Acht auf euch selbst, wie das ursprünglich als einer gemeint sein. Der Begriff auf etwas Acht geben, haben wir auch gebraucht in der Schifffahrt. Wenn man ein Schiff an Land bringt. Und die meisten wissen davon, dass ich 2 Jahre auf dem Schiff gewesen bin, auf dem Weltmeer unterwegs gewesen bin. 100 Meter lang, 4.500 Tonnen schwer. Und wir sind eines Tages unterwegs gewesen nach Island. Rund um uns nur Meer und sonst nichts. Ich bin an der Reling draussen gestanden und irgendwann sehe ich, dass das Schiff so eine riesige S-Kurve macht. Ich habe gedacht, was ist jetzt passiert? Also passiert ist nichts, es war ja nur mehr rum gewesen. Wir haben höchstens vielleicht an einem Walfisch irgendwie den Weg abgeschnitten. Es waren keine Felsen rundherum gewesen, kein anderes Schiff. Vermutlich ist der, der am Steuer war, ist vermutlich nicht der Captain gewesen, ist vielleicht kurz eingenickt, hat irgendwie etwas geträumt. Aber es hat null Konsequenzen gehabt. Wir sind mal in einen Hafen gefahren, in der Insel von Jersey. Die Insel, die zwischen Frankreich und England ist. Sehr ein schwieriger, komplexer Hafen. Da haben wir nicht können, so ein bisschen lästig am Ruder stehen und mal schauen, wie es kommt. Da hat es höchste Aufmerksamkeit gebraucht. Vom Captain. Wir müssen schauen, möglichst langsam, dass die ganze Sache sorgfältig angehen. Und trotz aller Sorgfalt, trotz aller Kommunikation mit den Leuten rundherum, sind die 4.500 Tonnen an die Betonmauer angestreift. Wir sind nicht untergegangen. Aber es war Hektik auf dem Schiff. Also Fazit. Nimm es nicht zu leicht. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Wenn es um geht, hab Acht auf euch selbst. Weil wenn ihr das nicht macht, dann passiert euch das Gleiche wie am ersten Schiff von OM. Logos 1. Die liegt heute noch da, Spitz von Südamerika. Kindert. Über kurze Zeit kann das sicher mal gut gehen. Dass man nicht auf alles Acht gibt. Aber wenn wir uns nicht auf uns selber Acht geben, dann werden wir Schiffbruch erleiden in unserem Leben. Warum ist denn Paulus so wichtig? Wozu soll das Ganze? Der Paulus hat gesagt, wenn ich die Kirche jetzt verlasse, dann wird für euch als Kirche auch eine schwierige Zeit kommen. Es werden Leute von außen kommen und versuchen, euch zu spalten. Falsche Lehren reinzubringen. Und es werden eigene Leute aus der Kirche aufstehen und sagen, hey, folgt mir nach. Ich habe die beste Lehre. Dann gibt es da ein Grüppli, dann gibt es dort ein Grüppli. Und eine riesige Spannung in der Kirche. Das hat der Paulus gewusst. Und ich glaube, heute ist es ja nicht anders, dass wir immer wieder in Gefahr sind, dass Gefahr von außen kommt und von innen. In unserem Leben. Darum sagt er ihnen, habt Acht auf euch selbst. Und ich glaube, dass eine Person nur, die auf sich selber auch Acht gibt, die geistlich stabil, emotional gesund ist, kann auch Menschen rundum Acht geben. Sei das die heile Familie, sei das da in der Kirche, wo auch immer. Der Thomas Harry hat in seinem Buch geschrieben, dass jede Person mindestens eine Person in ihrem Leben muss leiten. Das ist nämlich sich selber. Und darum glaube ich, ist die Botschaft so hart und acht auf euch selbst nicht nur für die Leiter von der Kirche in Ephesus, sondern ist auch etwas für uns. Wie wir müssen uns selber leiten. Wie wir uns selber auf uns Acht geben. Damit wir unserem Leben nicht Schiffbruch erleiden. Ich möchte das noch verdeutlichen an einem einfachen Beispiel. Wozu das Ganze soll? Steck einen Grossteil von deiner Energie in deine Selbstfürsorge. Da sieht er auf der linken Seite ein schönes Herz. Jeder von euch hat ein Herz. Und das schlägt im Normalen so zwischen 60 bis 80 Mal. Wenn ihr nicht gerade gestresst sind oder Sport macht. Oder am Schlafen sind. Und haben gewusst, jedes Mal, wenn das Herz pumpt, dann geht ein Drittel vom Blut geht zurück in die Herzkranzgefäße. Und es versorgt sich mit 30% selber, dass es mag schlagen, dass es mag schaffen. Die einen sagen, ja, das ist doch Verschwendung. Wie 10% nicht lange und 90% in den Kopf zum Denken, in die Beine zum Rennen. Vielleicht kennen die Menschen aus eurem Umfeld raus, die haben eine Herzschwäche. Eine Herzinsuffizienz. Das Herz, das nicht mehr mag pumpen. Und dann merkt ihr, diese Leute, die haben nicht nur ein Problem mit ihrem Herz, sondern alles, was sie machen, wird zur Prozedur. Sie mögen kaum mehr laufen. Sie wollen nur noch im Bett bleiben und Fernsehen schauen. Weil alles wird einfach schwer. Es hat eine Konsequenz, wie es im Herz geht. Ob das Herz gesund ist. Steck einen Großteil von deiner Energie in die Selbstfürsorge, dass es dir gut geht. Paulus sagt, so habt und acht auf euch selbst. Als ich mich in Amel mit dem Thema beschäftigt habe, vertieft, da bin ich in einem Büchlein, bin ich auf eine Aussage gestoßen. Was ist das grösste Geschenk, das du deiner Kirche da kannst geben? Was ist das grösste Geschenk, das du deiner Gemeinde da kannst machen? Was kommt dir da ganz spontan in den Sinn? Habt ihr eine Idee? Es gibt nicht das Richtige und das Falsche. Devi? Aufmerksam sein? Wenn ich etwas tue für die Kirche, für die Gemeinde? Wenn ich andere ermutige, dass sie auch noch mehr machen? Wenn ich für die Gemeinde bete? Wenn ich gerne komme? Ich zeige euch, was jetzt die Person geschrieben hat. Und sind einfach nicht mal schockiert. Nehmen wir mal so, ich erkläre das. Wenn du eine gesunde, energievolle und Jesus-liebende Persönlichkeit bist. Und ich hätte die drei Begriffe gesund, energievoll und liebende Persönlichkeit mit euch anschauen. Gesund meint nicht, wie viel ärztliche, medizinische Diagnose du hast und sagst, sorry, ich bin jetzt einmal krank, ich kann nichts dazu beitragen. Das meint geistlich gesund. Es gibt Menschen, die sind sterbenskrank. Aber die sind geistlich gesund. Und es gibt Menschen, die sehen von außen so richtig fit aus. Aber innerlich sind sie am Verkümmern. Ihr Charakter ist eine Katastrophe. Geistlich gesund hat nichts mit dem Alter zu tun und hat nichts mit der medizinischen Diagnose zu tun, wo dir dein Arzt auf den Zettel schreibt. Wie krank du bist oder nicht. Ein geistlich gesunder Mensch, sage ich, der weiß, ich bin ein Kind von Gott. Und ich bin abhängig von ihm und nicht von den Menschen rundum. Ein geistlich gesunder Mensch ist ein Mensch, der sagt, ich lebe in Versöhnung mit Gott und mit meinen Mitmenschen. Ein geistlich gesunder Mensch sagt, ich lasse nicht zu, dass mein Herz bitter wird. So habt nun Acht auf euch selbst. Bist du geistlich gesund? Der zweite Begriff, energievoll, Auf den Spitex besuche ich manchmal Leute, die sind über 90. Und ich klage manchmal, sie mögen nicht mehr so laufen, es tut ihnen alles weh und es geht nicht mehr einfach so ring. Dann sage ich den Damen und Herren, Sie, Frau Meier, sind Sie sich bewusst, Sie sind nicht mehr 70. Es ist nicht mehr so wie früher. Es läuft nicht mehr so, oder? Wenn wir uns vergleichen mit Leuten, die jünger sind, die noch mehr Energie haben, dann ist es meistens, sind wir auf der Verliererseite. Ich möchte das vergleichen mit unserem Lebenstank. Ich weiss nicht, wem ist es auch schon mal so ergangen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gefragt. Ihr seid mit dem Auto unterwegs. Ihr habt das Gefühl, es langt noch. Und irgendwann langt es eben nicht mehr. Und ihr hockt auf dem Trocknen. Ist schon mal passiert? Mir ist es schon passiert, mit dem TÜV. Ich bin gefahren und irgendwann ist nichts mehr gegangen. Ich konnte Gas geben, so viel ich wollte. Der TÜV war eigentlich gesund gewesen. Aber der Tank war leer gewesen. Zum Glück ist dann irgend so ein TÜV-Fahrer gekommen, hat mich aufgeladen, zur nächsten Tankstelle gefahren, das Benzin zahlt. Und mir einen schönen Tag gewünscht. Unser Lebenstank möchte ich euch das zeigen, anhand von 3 Beispielen. Ich habe da 3 Sachen, die unser Leben können darstellen können. Oder Bereiche von unserem Leben. Ich nenne den ersten, den roten, unseren emotionalen Tank. Wie emotional stabil wir sind. Wie viel braucht es in deinem Leben, dass deine Emotionen zum Kochen kommen? Dass du innerlich explodierst, vielleicht auch äußerlich. Wo hast du Mühe in Situationen, ich kann mal Gott vertrauen und sagen, ich weiß, er schaut für mich. Ich kann in ihm zur Ruhe kommen und etwas mache ich gelassen angehen. Wie voll und wie leer ist dein Lebenstank? Dann nimm ich das Blaue. Der Thomas Harry hat geschrieben in einem Interview, das ich in anderen nachgelesen habe, Christen, die reden oft von geistlichen Disziplinen. Und in dem meinen sie, wie viel du Bibel lesen und wie viel du zum Beispiel beten. Und je nachdem, wie viel du das machst, ist es ein weniger, höher oder weniger. Und er schreibt in seinem Interview, eines der wichtigsten geistlichen Disziplinen ist, wie viel du schlafst. Bist du chronisch übermüdet? Und dann wärst du da unten. Wie oft machst du in deinem Leben blau? Wie gut bist du in dem? Zum Pause einplanen. Und ich kann euch sagen, das meiste, was ich euch predige, das predige ich zu mir selber. Letzte Woche hat mir ein Kollege gesagt, hey, ich bin seit 5 Wochen am Durchschaffen, habe nie eine Pause gemacht. Irgendwann ist der Tank dann da leer. Wir können nicht einfach meinen, es geht dann schon. Es geht nochmal mehr einen Tag, nochmal eine Woche. Irgendwann sind wir körperlich leer. Und nur meinen, weil wir Jesus in unserem Leben haben, sind wir immer körperlich voll. Immer ausgeruht. Das ist eine Lüge. Das Grüne. Grün ist oft die Farbe der Hoffnung. Das ist ein geistlicher Tank. Jesus lehrt im Johannesevangelium, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie geht es in dem Morgen? In deinem geistlichen Leben. In deiner Beziehung zu Jesus. Bist du recht voll? Wie das Glas? Oder bist du ausgetrocknet? So habt nun Acht auf euch selbst. Niemand kann dir im Leben abnehmen, wie du auf dich schaust. Und ich weiss, es gibt Zeiten, gar mein kleiner Kind, da schlafen wir relativ wenig. Es ist einfach so. Aber es liegt an mir, zu sagen, gehe ich mal um 9:30 oder um 10:30 ins Nest. Du bist selber für dich verantwortlich. Und kannst nicht sagen, ja, mein Partner oder mein Kollege muss für mich schauen. Er soll für mich beten. Er soll für mich die Bibel lesen. Beziehung zu Jesus kann dir niemand abnehmen. Kannst du niemandem delegieren. Der dritte Punkt haben wir gehabt. Eine Jesus-liebende Persönlichkeit. Wie sieht das aus? Wie sieht eine Persönlichkeit aus, die Jesus von Herzen liebt? Das ist eine gute Frage. Ich bin an einen Text gestoßen von einem Mönch, Anselm Grün. Vielleicht kennen die einen schon mal gehört. Und ich lese euch da etwas vor aus seinem Leben. Und im Kapitel schreibt er, die Sorge für sich selbst. Für mich ist es daher wichtig, mir jeden Morgen bei der Meditation vorzustellen, dass mich das Jesusgebet in diesen inneren Raum der Stille führt, in dem der dreifaltige Gott in mir wohnt, mit seiner Barmherzigkeit und Liebe. Dort, in diesem inneren Ort des Schweigens, können mich die Menschen mit ihren Erwartungen nicht erreichen. Da lassen mich die Konflikte und Streitereien in Ruhe. Da kann ich nicht verletzt werden. Da erlebe ich eine gute Distanz zu allem, was um mich herum geschieht. Da erfahre ich Freiheit von der Macht der Menschen, von der Macht der Erwartungen, ihrer Ansprüche, ihrer Urteile und Verurteilungen. Nur wenn ich in diesem inneren Raum bin, kann ich gelassen und mit innerer Freiheit auf die täglichen Konflikte reagieren. Wenn ich mich von den Konflikten bestimmen lasse, fühle ich mich sehr schnell gelähmt und erschöpft. Ich habe das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen. Kaum ist ein Konflikt vorbei, taucht schon der nächste auf. Der Mönch ist sich bewusst, ich brauche jeden Tag die Begegnung mit Jesus. Ich brauche am Morgen eine Zeit von der Stille, eine Zeit von der Ruhe, wo es um mich geht und Gott. Nicht um meine Familie, nicht um meine Kirche, nicht um meine Nachbarn. Fernab von Erwartungen, von den Menschen an dein Leben an. Er weiss, die Zeit ist so wichtig, wo er auftanken kann in dieser Begegnung mit Gott. Und wenn ihm die Begegnung am Morgen fehlt, und jeder weiss das von euch, wie oft sind unsere Tage gefüllt mit Herausforderungen, mit Streitereien manchmal, mit Ansprüchen von Menschen uns an, und wir versuchen, diesen Sachen zu genügen, und oft schaffen wir es nicht. Darum ist es so wichtig, dass wir eine Jesus-liebende Persönlichkeit sind. Wo wir können zu ihm kommen, bei ihm auftanken. Und unser Leben auf ihn fokussieren und nicht auf die Erwartungen von rundherum. Wie voll ist dein Lebenstank? So haben nun acht auch euch selbst. Ich habe mich dann weiter gefragt, nicht nur, wie voll mein Lebenstank ist, sondern ich habe mich gefragt, ja, was raubt mir denn Energie? Was ist es, was mein Akku schneller zum Lehre bringt. Was macht es, dass mich manchmal ausbrennt und dann so leuchtet in meinem Leben? Und das ist für jedes von uns, wird das etwas anders sein. Was raubt dir in deinem Leben Energie? Persönlich hat er beantwortet, wenn ich viel arbeite, ist das für mich nicht ein Energierauber. Ich habe keine Mühe, um lange Tage zu arbeiten. Weil dann bin ich nicht weniger motiviert. Das raubt mir nicht Energie. Was mir Energie raubt, ist, wenn wir Konflikte haben. Vor allem in der Ehe und in der Familie mit den Kindern. Dann bringt das meine Batterie auf den roten Punkt runter. Und wisst ihr, wenn das so weit ist? Wenn ich viel arbeite. Wenn ich wenig Pause einbaue. Wenn ich immer dran bin. Jedes von euch muss selber herausfinden, was raubt dir in deinem Leben die Energie. Und was sind die Konsequenzen, die du daraus ziehst? So habt nun Acht auf euch selbst. Ich bin nochmal einen Schritt weitergegangen in den Gedanken und habe mich gefragt, wie können wir Achtsamkeit bei uns in der Kirche leben? Wie können wir Achtsamkeit pflegen? Wir vorher gesammelt haben, wir können für die Gemeinde beten, wir können aufmerksam sein. Wie können wir achtsam miteinander umgehen? Dass niemand Schiffbruch erleidet. Dann habe ich mir gesagt, ja, das erste Mal muss ich mal bei mir anfangen. Bei mir als Philipp, bei mir als Pastor von dieser Kirche. Was ist mein Beitrag zu einer Kultur von Achtsamkeit? Das ist mir wichtig geworden. Ich habe das vielleicht auch schon mehr gesagt. Primär bin ich einfach mal da. Primär bin ich auch mal präsent. Für euch. Bei mir ist es wichtiger, dass Menschen zuerst kommen, als Programm und Listen und Ideen. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, ich habe Zeit. Für eure Ideen, für eure Fragen, für das, was euch auf dem Magen liegt, für das, was ihr mit euren Schultern umeinander tragt. Ich will einfach für euch da sein. Ich weiss, dass viele von euch irgendwo in einem Dienst mitarbeiten. Die einen auf der Bühne, die anderen hinter der Bühne. Die einen beten viel, die anderen zahlen viel, die anderen machen irgendwo etwas, irgendwie einen Dienst, sie arbeiten für Kirche, sie motivieren andere. Und dabei ist mir eine Sache wichtig. Das habe ich auch schon mehr gesagt. Das, was du machst für die Kirche, machst du das mit Freude und Leidenschaft. Mach lieber etwas weniger. Wir streichen lieber ein Programm, als sagen, ja, wir müssen ja einfach. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es ja keiner. Mir ist es wichtig, dass ihr das, was ihr macht, mit Freude macht. Aufeinander Acht geben, hat damit auch zu tun, wie wir es vorher gehört haben, wie wir Wertschätzung leben. Und da habe ich gemerkt, ich muss euch als Kirche wieder mal ein Kränzchen winden. Vor 2 Wochen haben wir einen Taufgottesdienst gehabt und wir haben einige Gäste gehabt. Und eine Person ist auf mich zu und gesagt, Philipp, in den letzten 5 Jahren bin ich jetzt das zweite Mal da. Und ich werde immer mega herzlich begrüßt von ganz vielen verschiedenen Leuten. Ich fühle mich da so willkommen. Und ich finde das so cool, dass einfach Leute, die kommen, ihr einfach so herzlich empfangen. Und den Menschen mit der Wertschätzung begegnet. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Gemeinde. Wenn wir Leute wertschätzen wollen, dann müssen wir auch aufmerksam sein, was andere machen. Was andere ihr Beitrag ist. Aufeinander Acht geben. Und aufeinander Acht geben heisst auch, dass ich mir überlege, wann sage ich was? Wann ist die Zeit zum Reden? Und wann ist die Zeit zum Ruhig sein? ist das, wenn ich sage, dient das zum Segen oder zum Fluch? Wie leben wir Achtsamkeit miteinander? Ist das, was wir tun oder sagen und machen, dient das, dass Menschen neue Energie bekommen? Oder entziehen wir den Menschen noch Energie? Ist Kirche ein Ort, wo du kannst auftanken kannst? Oder ist Kirche ein Ort, wo dir Energie raubt? Wie geht es dir heute Morgen am 3. Advent? Wo stehst du und wie stehst du? Wie läuft es bei dir in deinem Leben? Wie sieht es mit deinen Lebenstanken aus, mit deinen Emotionen? Bist du einmal gelassen und kannst du etwas Gott vertrauen, dass er es zum Guten führt? Nimmst du dir Zeit, einmal zum eine Pause einbauen? Gott hat nicht umsonst gesagt, wir sollen einmal einen Tag in der Woche, einen Tag nicht zum Ruhen. Wir sollen in Jesus bleiben. Wir werden vor dem Abendmahl noch eine Zeit haben von der Anbetung. Und vielleicht ist die Zeit eine Zeit, wo du einfach darfst emotional zur Ruhe kommen. Eine Zeit, wo du einfach darfst, die Texte, Lieder darfst einfach hören. Wo du nicht mal musst singen, sondern einfach darfst zur Ruhe kommen. Vielleicht sind ihr auch müde von der letzten Nacht. Dann dürft ihr auch ein Powernap machen. Das ist völlig okay. Dürft ihr auch sitzen bleiben und hinterher liegen. Das ist okay. Und vielleicht ist die Zeit vom Lobpreis auch für dich eine grüne Zeit. Eine Zeit, wo du merkst, hey, da will ich wieder neu die Beziehung mit Gott gestalten, ihm begegnen. Bete für dich und ich bete nur. Vater, wir haben am Anfang das Lied gesungen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Danke bist du der, der auf uns schaut, auch wenn wir es manchmal nicht selber schaffen. Danke bist du der, der uns am Tisch steckt. Auch wie heute Morgen das Abendmahl miteinander. Dass du uns jetzt begegnen. Dass du willst, dass wir zur Ruhe kommen. Dass du willst, dass wir auftanken können. Dass wir Menschen sind, die können Segen sein für andere Menschen. Und Jesus, du bist so viel, bist du einfach in Zeiten vom Gebet gegangen. Du bist so viel zur Ruhe gekommen. Und lass uns dich immer wieder als Vorbild nehmen. Wo wir einfach dürfen in die Gegenwart vom Vater kommen. Und dürfen ihm begegnen und aus dieser Kraft das Leben gestalten. Amen.